why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte, dem Podcast, in dem wir über Geschichte sprechen und den Umgang damit. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das 100 Jahre in der Vergangenheit spielt und doch sehr, sehr präsent ist. Wir reden nämlich heute über eine perfekte Inszenierung, ein folgenreiches Schauspiel, ein Schauspiel, das von der Zerschlagung einer Demokratie auf legalem Weg handelt oder eben nicht legalem. Diese Frage werden wir klären. Und ja, vielleicht ahnt ihr es schon, wir reden heute über die Machtergreifung der Nazis. Und der Hintergrund ist der, dass natürlich bei uns in den westlichen Demokratien die Angst umgeht, seit einigen Jahren schon, zunehmend aber gefühlt zumindest nimmt diese Angst zu, die Angst vor dem Rechtspopulismus, vor der Zerschlagung der Demokratie und dem Aufstieg auch des Autoritarismus. Man redet ja auch viel von den Weimarer Verhältnissen, von den 30er Jahren, in denen wir uns befinden. Und das ist der Kontext, den wir heute anschauen wollen. Wir möchten reden über diesen Moment von 1933, über das Ermächtigungsgesetz vom März 1933, genau 100 Jahre her. Und es geht dabei um die Frage, wie legal denn diese Machtergreifung der Nazis wirklich war. Das ist die Frage, die wir heute anschauen. Und damit gehe ich gleich zu dir, Mirko. Hallo.
Ja, hallo alle zusammen. Und du hast das ja prima eingeführt. Das Faszinierende an diesem Thema ist ja meiner Meinung nach auch, dass es eben diese weit verbreitete Meinung gibt, die man teilweise ja sogar auch in der Schule vielleicht gelernt hat, dass die Nazis eben die Macht auf legalem Weg erlangt haben, dass sie es schlau gemacht hätten, aber eben legal. Die Idee dahinter ist ja auch ein bisschen, Hitler scheiterte 1923 mit seinem Putsch und dann 10 Jahre später eben auf institutionellem Weg mit den Mitteln des Rechts und der demokratischen Institutionen hat er seinen Weg an die Macht genommen. Und wir möchten heute aufzeigen, dass das so nicht stimmt und dass die Zerschlagung der Demokratie eben nicht wirklich auf legalem Wege vonstatten ging. Und vielleicht noch ein kleiner bibliografischer Hinweis. Wir stützen uns dabei auf ein wunderbares kleines Büchlein mit dem schönen Titel «Ein Tag im März» von Philipp Austermann. Sehr empfehlenswert. Lektüre-Tipp an dieser Stelle. Ja, und insofern, ich habe es gesagt, reden wir also über eine sehr große Betrügerei, den vielleicht größten Coup, weil eben diese Regisseure der Machtergreifung, die dieses ganze Skript, wenn man so will, erstellt haben, die haben eben diesen Übergang vom autoritären Verordnungsregime hin zu dieser Nazi-Diktatur auf offener Bühne inszeniert, vor unser aller Augen, aber eben unter der Maske der Legalität und der Tradition. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen.
Du hast gesagt, es ist eine Bühne, wo dieses Schauspiel spielt. Bereite doch mal diese Bühne für uns. Was müssen wir wissen über diesen Tag im März, diesen 23. März 1933? Was muss man da verstehen?
Ja, eben, wir sprechen über diesen Tag im März, diesen 23. März, der Tag, an dem ja die vermeintlich gesetzliche Grundlage der Nazi-Diktatur im deutschen Parlament, dem Reichstag, gelegt worden ist. Und vielleicht einfach so, dass man sich wirklich diese Szene ein bisschen vorstellen kann. Der Ort der Sitzung ist die Krolloper, war ein lange leerstehendes Gebäude, nun aber das Ersatzparlament, weil circa einen Monat vor diesem 23. März, am 27. Februar, kam es auf der anderen Straßenseite des Platzes, an dem diese Krolloper steht, zu einem Brand, dem Reichstagsbrand, vermeintlich von Marinus van der Lubbe gelegt, der Brand. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Ja, und an diesem Tag, an diesem 23. März, hat sich eine große Menschenmenge eingefunden vor dieser Krolloper. Die ganze öffentliche Aufmerksamkeit der Republik ist auf diesen Ort gerichtet. Man wartet auf die gewählten Parlamentarier der Reichsregierung, die Abgeordneten. Es gibt Sprechchöre aus der Menge. Die Stimmung ist aufgeheizt, Heil-Hitler-Rufe. Es ist ein wunderschöner Tag, wolkenlos, aber kühl, 5 Grad etwa. Und die Sitzung ist auf 14 Uhr angesetzt. Und diese Sitzung, die hat nur ein Thema, nämlich das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. So der offizielle Titel, bekannt unter dem ein bisschen griffigeren Namen Ermächtigungsgesetz. Und dieses Gesetz, das war eben der Grundstein für die Nazi-Diktatur. Ja, und drinnen in dieser Krolloper, an der Rückwand des Saals, hinter der Präsidententribüne, riesige Hakenkreuzfahne, zahlreiche Nazi-Abgeordnete in hellbraunen SA-Uniformen, auch der Reichstagspräsident Göring, Reichskanzler Hitler und Minister Frick haben ihre Uniformen angezogen. Im Saal unglaublich viele Diplomaten, Presseleute, auch Zuhörer im Plenarsaal und zahlreiche SA- und SS-Leute ohne Mandat, die an den Wänden verteilt stehen. Ja, das ist die Szenerie, um sich das ein bisschen bildlich auch vorzustellen, in der die Verfassung der Weimarer Republik und mit ihr eigentlich die Demokratie endgültig zu Grabe getragen wurden. Ja, und dieses Gesetz, über das wir sprechen, das markiert eben den Schlussstein der Machteroberung durch die Nazis.
Eine wirklich historische Stunde, ein wirklich historischer Tag, der ja aber nicht aus dem Nichts geschehen ist. Der hat eine Vorgeschichte. Die ganze Machtergreifung der Nationalsozialisten ist natürlich ein Prozess, nicht etwas, das an einem Tag geschieht. Genau. Das geschah lange vor 1933 mit dem Aufstieg der Nazis, mit ihren Anfängen, mit den politischen, wirtschaftlichen Verhältnissen der Zeit, mit den Schwachstellen auch der Weimarer Republik. Das haben wir zum Teil in früheren Folgen auch schon angeschaut, aber das können wir hier gar nicht alles nochmal aufrollen, müssen wir auch nicht. Wir beginnen heute im Januar 1933, genauer am 30. Januar. Das war der erste formale Schritt auf dem Weg zur Macht der NSDAP, zu Hitlers Macht. Hitler wird Reichskanzler. Wir beschäftigen uns hier ja auch mit der Frage nach der Legalität. Wie legal war dieser erste Schritt, diese Ernennung von Hitler zum Reichskanzler beim ganzen Griff nach der Macht?
Ja, dieser erste Schritt war eigentlich ganz legal. Hitler war zwar ja nachweislich ein Verfassungsgegner, aber er hatte eben die letzte Wahl gewonnen. Gewonnen im Sinne von, er und seine Partei haben die meisten Mandatsstimmen geholt. Und so kam es dann eben nach längerer Überzeugungsarbeit im Hintergrund am 30. Januar zur Ernennung zum Reichskanzler durch Paul von Hindenburg, also dieser etwas tatterig wirkende, etwa 200 Jahre alte Mann. Was aber wichtig ist, und das wird auch oft missinterpretiert, Hindenburg war eigentlich noch robust. Also der war keinesfalls senil, wie oft vermutet wird. Und Hitler war Hindenburg unglaublich unsympathisch. Also der war irgendwie angewidert, sah in ihm nicht wirklich einen ebenbürtigen Mann von Rang. Er sprach vom böhmischen Gefreiten in Anspielung auf seine Herkunft und seinen niederen Rang in der Armee. Aber er ernannte ihn dann doch letztlich zum Kanzler. Und Hindenburg hatte Hitler eigentlich schon zweimal abgelehnt gehabt, wurde dann eben überzeugt von Franz von Papen, dem vorherigen konservativen Kanzler, dem deutschnationalen Kanzler, der Hitler eigentlich für seine Ziele engagieren wollte, wie er es nannte. Weil er dachte, er wäre dann der eigentliche Steuermann im Hintergrund. Ja, und wie wir rückblickend natürlich alle wissen, Papen hatte nicht Hitler engagiert, sondern Hitler hatte Papen als Steigbügelhalter genutzt, engagiert, wenn man so will. Ja, und für Hitler war diese Kanzlerschaft eigentlich das absolute Highlight der bisherigen Karriere. Denn, ja, man kann es nicht anders sagen, er hat eigentlich das Maximum herausgeholt. War in seinem 43. Lebensjahr, hatte keine Berufsbildung, war vor weniger als einem Jahr überhaupt erst eingebürgert worden und nun wird er zum Kanzler ernannt. Ganz legal.
Wenn wir es mit einem anderen Mann zu tun hätten, einer anderen Figur der Weltgeschichte, könnte man von einer Aufsteiger-Tellerwäsche-Geschichte reden, aber das ist jetzt im Fall von Hitler
vielleicht definitiv nicht das richtige angebracht. Wort.
Aber ja, du hast es schön gesagt, er ist also eigentlich eine wahnsinnig unwahrscheinliche Karriere, die der da hingelegt hat.
Ja.
Wie sieht denn das jetzt aus? Also er wird ernannt zum Reichskanzler, du sagst, das ist ein legaler Schritt, das war im Rahmen der Weimarer der Verfassung, gab es diese Möglichkeit, so wie das geschah. Aber wie sieht denn seine Regierung aus, sein Kabinett, das sich da jetzt zusammenfinden muss?
Ja, auf den ersten Blick ist es eigentlich ziemlich harmlos, wenn man das so nennen kann. Es gibt neben Hitler eigentlich nur zwei weitere NSDAP-Mitglieder. Da ist Bon Vivant Hermann Göring, Reichsminister ohne Geschäftsbereich, ist zugleich kommissarischer preußischer Innenminister, also verwaltet Preußen, das mit Abstand größte deutsche Bundesland, und er ist Reichskommissar für Luftfahrt. Und neben Göring ist noch Wilhelm Frick, Reichsinnenminister. Und diese beiden sind ja zwei treue Weggenossen von Hitler, die schon 1923 am gescheiterten Putsch in München dabei waren. Da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Und ja, neben diesen dreien gibt es noch den bisherigen Reichskanzler Franz von Papen, parteilos, der wird nun Vizekanzler. Und die restlichen Mitglieder des Kabinetts sind Alfred Hugenberg, so ein Medientycoon, Unternehmer der Deutschen Nationalen Volkspartei, sowie einige unabhängige Parteilose, die sich ja selbst als konservativ und deutschnational sahen. Und was sie alle eint, ist, sind alle antidemokratisch eingestellt, antiparlamentarisch und antimarxistisch. Also Hauptsache dagegen. An sich aber noch nicht wahnsinnig gefährlich in dieser Zusammenstellung, aber auf den zweiten Blick muss man eben bedenken, dass Wilhelm Frick, der Innenminister, der war zuständig für das Beamtenrecht und mögliche Verfassungsänderungen, also er war quasi am Hebel für legale Geschäfte. Und Göring, der führte de facto Preußen, also das Bundesland oder das Land, das eigentlich zwei Drittel der Fläche und der Einwohner Deutschlands umfasste, also ein unglaubliches Machtpotenzial. Und er kontrollierte damit natürlich auch die preußische Polizei, die nach der Reichswehr eigentlich der bedeutsamste innenpolitische Machtfaktor war. Und wenn wir Hitler noch dazu nehmen und die NSDAP, dann müssen wir natürlich auch noch die paramilitärischen Verbände SA und SS dazu zählen. Also auch wenn diese drei NSDAP-Mitglieder in der Reichsregierung eigentlich in der Minderheit sind, sind doch sie es, die eigentlich diese Reichsregierung aufgrund ihrer Positionen und Funktionen bestimmen.
Und die paramilitärischen Kräfte, die sitzen quasi mitgedacht auch schon am Kabinettstisch.
Sitzen mitgedacht am Tisch, genau.
Hitlers Absichten waren ja recht klar. Er wollte, hat daraus ja auch nie eigentlich ein Geheimnis gemacht für seine Verachtung für die Weimarer Demokratie. Ja. Und er war bereit, jede Opposition, die sich ihm entgegenstellte, zu zerschmettern. Die Nazis waren bereit, ihre Gegner zu vernichten. Es ging ja ihnen nie bloß darum, an der Weimarer Verfassung ein paar kleine Veränderungen zu machen. Das war ja ziemlich klar, was die Nazis machen wollten. Jetzt, wenn wir diese Ziele nehmen, die wir kennen von ihnen, und wir nehmen das Endresultat, dieses Ermächtigungsgesetz, das ihnen letztlich dann die Macht im Staat überträgt, was sind die Schritte dazu? Oder ganz konkret, was ist der erste Schritt hin zu diesem Ermächtigungsgesetz?
Bevor ich auf diesen ersten Schritt eingehe, ist ganz wichtig, es bestand im Januar oder Ende Januar und dann auch in den Folgewochen noch kein eigentlicher großer Masterplan. Es war nur klar, die Nationalsozialisten wollten mit einem hohen Tempo ihre Veränderungen voranbringen und das eigentliche Gehirn hinter diesem Ermächtigungsgesetz war Wilhelm Frick. Der verfügte nämlich über die nötigen juristischen Kenntnisse, war Jurist und der hat das auch quasi dann entworfen in der Folge. Und dieser erste Schritt, den die Nazis nun unternehmen, der findet bereits am 1. Februar statt. Also zwei Tage nach der Ernennung zum Reichskanzler bittet Hitler den Reichspräsidenten Hindenburg um die Auflösung des Reichstags. Das steht ihm formell als Kanzler zu, ist ein ganz legaler Akt. Das Ziel Hitlers war es, Neuwahlen anzusetzen, also Neuwahlen mit dem Ziel, eine absolute Mehrheit zu bekommen im Reichstag, um so dann eben diese Verfassung ändern zu können. Also wir erinnern uns, er hatte Stand Ende Januar, Anfang Februar eben noch keine absolute Mehrheit. Und wichtig auch, weil eben keine absolute Mehrheit im Reichstag vorhanden war, gab es formell die Möglichkeit, dass man jederzeit von der Mehrheit gestürzt werden konnte mit einem Misstrauensvotum. Und die SPD, also die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und auch die Kommunisten, die KPD, die hatten bereits Misstrauensvoten vorbereitet. Das war aber nun bedeutungslos geworden, weil Hindenburg bzw. Hitler ihnen zuvorkam und der Reichstag bereits aufgelöst worden war. Also die Opposition hätte theoretisch bereits Pfeile im Köcher gehabt, Hitler ist ihnen aber zuvorgekommen. Und ja, was dann passiert, da beginnt eigentlich dann bereits die Grauzone zur Legalität. Die Regierung um Hitler war dann nach der Auflösung dieses Reichstags bis zu den Neuwahlen eigentlich nur noch durch einen Reichstagsausschuss überwacht. Und ja, die NSDAP-Abgeordneten, die in diesem Ausschuss waren, die haben dann unverschämterweise die beiden Sitzungen des Ausschusses gesprengt. Also die haben die gestört, das blieb alles ergebnislos. Und da beginnt bereits die Einflussnahme auf die demokratischen Ausschüsse und Institutionen, wie sie von der Verfassung her vorgesehen waren.
Vielleicht noch eine Frage zu Hitlers Ziel, diese absolute Mehrheit zu gewinnen bei den nächsten Wahlen. Wie realistisch war denn das aus Hitlers Perspektive, aus der Sicht der Nazis? Weil bei den letzten Wahlen ging ja ihr Wähleranteil war zurück. Sie waren immer noch die stärkste Partei, aber ihr Wähleranteil ist ja zurückgegangen gegenüber den vorletzten Wahlen. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass da automatisch das ein Selbstläufer gewesen wäre. Aber trotzdem waren die überzeugt, wir kriegen das hin.
Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was sie tatsächlich glaubten, aber ich denke schon, dass sie fest davon überzeugt waren. Und es war ihnen natürlich auch bewusst, dass sie nun mit ja, den Positionen, die sie besetzt haben im Kabinett, über die nötigen, ja, sagen wir mal, Druckmittel verfügten, um eine künftige Wahl ja in ihrem Sinne auch zu beeinflussen. Also ich denke schon, dass Hitler, der ja bereits bei der letzten Wahl eigentlich angepeilt hatte, stärkste Partei zu werden, das dann aber eben nicht so geschafft hat, dass eine Mehrheit zustande gekommen wäre zusammen mit den Koalitionspartnern, der war schon fest überzeugt, dass er sich diese Mehrheit holen könne. Und Hitler ist ja oder war ja auch vom Charakter her ja nicht unbedingt immer der rationalste Mensch. Also ich glaube, der hat sich da auch so in diesem Furor mit diesem Höhenflug, den er da hat durch die Ernennung zum Reichskanzler, hat er da quasi das Tempo angezogen und ja sich gedacht, dass er diese Mehrheit holen kann.
Okay. Und er hatte ja immer daneben auch noch dieses zweite Standbein, diese zweite Strategie. Neben dem politischen Kampf und dem Weg durch die Institutionen setzten die Nazis ja ganz entschieden auch auf Terror, auf den Straßenkampf, auf Gewalt als politisches Mittel. Kannst du dazu etwas sagen? Wie sah dieser Kampf aus? Wann begann er? Und wie wirkte es sich aus in dieser Situation?
Ja, ganz wichtig ist, dass also dieser Straßenkampf eigentlich unmittelbar nach der Ernennung zum Reichskanzler auch beginnt. Also das geht Hand in Hand mit dem politischen Kampf. Und Hitler hat schon am 3. Februar 1933 vor hohen Reichswehroffizieren vom Krebsschaden der Demokratie gepredigt, hat eine straffste autoritäre Staatsführung angekündigt, von der Ausrottung des Marxismus mit Stumpf und Stiel schwadroniert, hat da gleich den Ton gesetzt und dann auch zugleich eine Notverordnung gegen angeblich linke Terrorakte erlassen. Also gestützt auch auf die Praxis, die schon vor seiner Ernennung zum Kanzler in der Weimarer Republik gang und gäbe war, dass Hindenburg nämlich mit Hilfe von Notverordnungen regiert hatte, um handlungsfähig zu bleiben. Und diese Verordnung zum Schutz des deutschen Volkes, die am 4. Februar erlassen wurde, die war dem Anschein nach wie bisherige Notverordnungen. Damit haben sich die Nazis auch in gewisser Weise abgesichert. Man setzte eine bestehende Praxis fort. Neu war aber, dass diese Verordnung eigentlich gegen jegliche oppositionelle Betätigung gerichtet war. Also es war nicht unbedingt staatserhaltend, sondern eher staatszersetzend. Weil die Regierung konnte damit dann auch die Verbreitung von Druckschriften untersagen zum Beispiel oder die politische Versammlungsfreiheit von Parteien einschränken. Also es hat eigentlich unmittelbar nach seiner Reichskanzlerernennung begonnen. Und guess what? Opposition und auch Presse wurden dann eben massiv angegangen, basierend auf dieser Verordnung. Und vielleicht noch exemplarisch, in Preußen erlässt Göring dann am 17. Februar einen relativ skrupellosen Schießbefehl. Werde ich kurz zitieren, das ist ziemlich eindrücklich. Gegen kommunistische Terrorakte und Überfälle ist mit aller Strenge vorzugehen und, wenn nötig, rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu machen. Polizeibeamte, die in Ausübung dieser Pflichten von der Schusswaffe Gebrauch machen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen des Schusswaffengebrauchs von mir gedeckt. Also Göring gibt eigentlich einen Freibrief, um irgendwelche Kommunisten abzuknallen und Sozialdemokraten zu vermöbeln und so weiter. Und des Weiteren beruft er auch SA- und SS-Männer, Stahlhelm-Männer quasi als Hilfspolizisten in den Dienst, womit dann schätzungsweise etwa 50.000 solcher Hilfspolizisten auf den Straßen sind, neben der regulären Polizei in Preußen. Also das ist ein massiver Terrortrupp, Schlägertrupps, die patrouillieren. Und ja, warum ist das wichtig? Wir haben es ja schon gesagt, es zeigt eben einerseits, wie schnell das alles ging. Also innerhalb von ein paar Wochen haben die Nazis rücksichtslos und unverschämt ja eine Atmosphäre der Angst kreiert. Also das ist eine Drohkulisse, die da aufgebaut wird. Und das zeigt eben auch, dass dieses Ermächtigungsgesetz, das dann auf ja quasi scheinlegalem Weg durch die Institutionen geht, nicht einfach so in einem luftleeren Raum geschieht.
Und in diese Drohkulisse hinein, in diese Atmosphäre der Angst, da passiert dann ein Ereignis, das die Nazis sofort und gezielt ausnützen. Den Reichstagsbrand vom 27. Februar, als der Reichstag brennt, es ist dann, glaube ich, ziemlich rasch klar, dass da Brandstiftung im Spiel ist. Bis heute ist umstritten allerdings, wer für diese Brandstiftung verantwortlich ist. Man hat damals sehr schnell am Tatort noch verhaftet den niederländischen Anarchisten, das sind schon erwähnt, Marinus van der Lubbe. Ob er es wirklich war, ist meines Wissens bis heute nicht ganz geklärt. Aber was sicher ist, die Nazis, die nutzen das aus. Und zwar, du hast vorher schon gesagt, schamlos, das war auch in diesem Fall so.
Ja, dieser Reichstagsbrand ist eigentlich wie ein Puzzleteil, das noch fehlt. Also einen Tag darauf, am 28. Februar, erlässt Hindenburg, also der Uralt-Reichspräsident Dinosaurier, auf Bitte der Regierung Hitler die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, die allgemein bekannt ist als die Reichstagsbrandverordnung. Und diese Reichstagsbrandverordnung, die ist noch radikaler als diese erste Notverordnung der Nazis, von der ich vorhin gesprochen habe. Und diese Reichstagsbrandverordnung, die setzt eigentlich, ja, die setzt die 7 Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft. Also die setzt den Kernbestand der bürgerlichen Freiheiten außer Kraft und etabliert damit eigentlich einen dauerhaften Ausnahmezustand. Vielleicht einfach, damit man sich vorstellen kann, von welchen Freiheiten wir sprechen. Also es geht um die Freiheit der Person. Es geht um die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also dein Zuhause bietet dir keinen Schutz mehr. Es geht um das Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis. Also der Schutz der Kommunikation, das Geheimnis der Kommunikation ist aufgehoben. Die Versammlungsfreiheit ist aufgehoben. Also es gibt keine Organisationsmöglichkeit mehr für die Opposition. Die Vereinigungsfreiheit ist aufgehoben. Also es sind keinerlei Gruppierungen irgendwelcher Art mehr möglich. Meinungspressefreiheit, Kritik ist nicht mehr möglich. Das Eigentumsgrundrecht ist nicht mehr gegeben. Also man kann dir alles wegnehmen, sofort, ohne Grund, auf Basis dieser Reichstagsbrandverordnung. Und ja, auch für unsere Frage nach der Legalität, über die wir ja heute auch sprechen, das war nicht legal. Also zum einen war natürlich die Notsituation fingiert, also sie existierte in diesem Maße nicht. Der Brand war keine Gefahr für Deutschland. Es war sicher ein einschneidendes, dramatisches, schreckliches Ereignis, aber es war nicht eine Gefahr für den Staat. Und zum anderen, und das fand ich ganz interessant, Hindenburg, der Reichspräsident, der hat diese Verordnung blanko unterzeichnet, also noch ohne Text. Der Text ist erst im Nachhinein auf diese Verordnung geschrieben worden, was eigentlich formell nicht zulässig gewesen wäre. Aber in der Realität natürlich hat sie dazu geführt, dass Tausende von Sozialdemokraten, von Kommunisten, weiteren Oppositionellen festgesetzt wurden. Die landeten in wilden SA-Lagern. Es gab bereits vorbereitete Listen für die Schutzhaft. Sogar Abgeordnete, also Reichstagsabgeordnete, wurden angegriffen und man schätzt, dass bis zum Juli 1933 dann insgesamt etwa 18.000 Personen in Schutzhaft gelandet sind, basierend auf dieser Reichstagsbrandverordnung. Die Reichstagsbrandverordnung hat dann auch dazu geführt, dass gewisse Landesregierungen gestürzt wurden, also die Regierungen der Länder, zum Beispiel in Bayern oder in Baden-Württemberg, die wurden ersetzt mit kommissarischen Vertretern der Reichsregierung, basierend auf dem Argument, es gebe Tumulte. Teilweise wurden die auch von der SA provoziert. Aber diese Reichstagsbrandverordnung hat eigentlich dem Regime ermöglicht, nach freiem Willen zu schalten und zu walten.
Das ist extrem weitgehend, was da in dieser Verordnung festgelegt wird. Man fragt sich ein bisschen, das geht eigentlich so weit, dass es den Nazis schon fast alle Mittel im Staat in die Hand gibt, eine Art Putsch von oben. Hm. Warum brauchst du denn überhaupt noch dieses Ermächtigungsgesetz?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztlich ging es bei diesem Ermächtigungsgesetz eben auch darum, zu suggerieren, dass man auf legalem Weg an die Macht kommt, dass alles seinen gewohnten Lauf nimmt, dass man innerhalb der regulären Bahnen operiert.
Also den Anschein wahren.
Genau. Das werden wir dann später auch noch aufgreifen, wenn wir über die Folgen des Gesetzes sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich denke auch aus der Erfahrung des Putsches in München 1923 war den Nationalsozialisten klar, dass eine reine Revolution auf den Straßen nicht den gewünschten Erfolg bringen würde, weil eben zu viel Widerstand zu erwarten ist, wenn man sich alleine auf die Macht der Straße oder die Gewalt der Straße stützen würde.
Okay, und deshalb der politische Kampf für dieses Ermächtigungsgesetz. Wie sieht der jetzt aus? Eben, wir haben die Szenerie, diesen zunehmenden Kampf auf der Straße. Und wenn wir jetzt zurückschalten, quasi ins Parlament, in die Krolloper. Hm. Was passiert da jetzt?
Ja, grundlegend haben die Nationalsozialisten ein Problem. Denn um dieses Ermächtigungsgesetz durchzubekommen, war eine Verfassungsänderung nötig. Und die Verfassungsänderung, die konnte eben nur der Reichstag beschließen, formell, also das Parlament, das Gesetze macht, und damit musste eigentlich das Parlament sich selbst wissentlich und willentlich entmachten. Denn dieses Ermächtigungsgesetz hatte eigentlich zum Ziel, dass eben die Regierung auch selbst Gesetze machen kann. Darauf kommen wir noch zurück. Und der Plan war jetzt eben eigentlich, ich habe es schon erwähnt, mit der Auflösung des Reichstags, dass man Neuwahlen ansetzt. Diese fanden dann am 5. März statt. Und diese Neuwahlen waren begleitet von massivem Terror auf der Straße, Unterdrückung der Opposition, der Wahlkampf wird gestört. Die Stimmabgabe blieb zwar geheim und frei, aber ja eben. Und es gab dann eine Wahlbeteiligung von etwa 88%, also fast schon sowjetische Verhältnisse. Ich glaube, das war sogar die höchste Wahlbeteiligung in Deutschland, die es je gegeben hat bis heute. Und Hitlers NSDAP holte 43,9% aller Stimmen und, tada, verfehlte damit die Mehrheit erneut. War aber die mit Abstand stärkste Kraft und hatte dann aber mit einem Koalitionspartner, also mit der Deutschnationalen Volkspartei, eigentlich eine Mehrheit von über 50%. Und eigentlich wäre die Situation dann die gewesen, dass man mit dieser absoluten Mehrheit im Parlament problemlos hätte regieren können. Das Parlament hätte alle Anliegen der Regierung eigentlich verabschiedet, aber Hitler wollte eben die Diktatur. Er wollte dieses Ermächtigungsgesetz und für dieses Ermächtigungsgesetz brauchte es die Änderung der Verfassung. Und dafür war dann eben ein bisschen mehr nötig.
Was heißt das, ein bisschen mehr nötig?
Ja, für eine Verfassungsänderung brauchte es eine Zweidrittelsmehrheit und wir werden später noch darauf zurückkommen, was das genau bedeutet. Aber die Frage ist, warum braucht es eine Verfassungsänderung für dieses Ermächtigungsgesetz? Und das wird klar, wenn man sich eben die einzelnen Punkte auch dieses Gesetzes anschaut. Und dieses Gesetz war eigentlich ein relativ schlankes Gesetz, umfasste nur 5 Artikel, die aber eine antidemokratische Sprengkraft sondergleichen hatten. Also zum Beispiel Artikel 1, Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Also die Regierung kann eben selber Gesetze beschließen. Dann Artikel 2, die beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Also die Regierung kann auch in sehr weiten Grenzen selber die Verfassung ändern, ohne das Parlament, den Reichstag, zu konsultieren. Artikel 3 sagt, dass ja, die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze vom Reichskanzler ausgefertigt werden. Also der Kanzler selbst, Hitler, kann die Gesetze ausfertigen und auch publizieren. Schon mal sehr speziell.
Gewaltenteilung
ist nicht mehr,
was denen vorgeschwebt ist. Ja,
dafür waren sie nicht unbedingt bekannt. Dann Artikel 4, Verträge des Reichs mit fremden Staaten, die sich auf ja, die Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen für die Dauer der Geltung des Gesetzes nicht der Zustimmung der an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaft. Also ein bisschen verklausuliert, heißt nichts anderes als, die Regierung kann Verträge mit anderen Staaten eigenmächtig abschließen. Man muss dazu nicht die Einwilligung des Parlaments einholen. Also das sind so die 4 Kernpunkte, die einen massiven Einschnitt in ja, den Kern der Weimarer Verfassung darstellten, die auch eben dazu führen würden, dass man diese Verfassung ändern muss. Und um diese Verfassung zu ändern, braucht es eben eine Zweidrittelsmehrheit. So, und darum reicht eben die absolute Mehrheit, die Hitler zusammen mit seinem Koalitionspartner hat, nicht.
Also ein wahnsinnig weitgehender Gesetzesentwurf, eine absolute Selbstenthauptung, wenn man das so sagen kann, eines Parlaments, wenn es dem zustimmen würde. Schauen wir uns doch mal an, wie das jetzt passiert. Also wir haben diese erste Sitzung des neuen Reichstags, des neu gewählten Reichstags des Parlaments am 21. März. Der Entwurf ist bekannt, dieses Ermächtigungsgesetzes. Was passiert jetzt? Was hat sich geändert? Was ist sichtbar mit diesem neuen Parlament, dem neuen Reichstag?
Ja, es waren so viele Dinge anders. Nun, der Reichstag war ein anderer geworden, innerlich und äußerlich, und die Stimmung war merklich gekippt. Also, wir haben darüber gesprochen, der Reichstag, der war abgebrannt, die Versammlung fand in der Krolloper statt, die am gleichen Platz war wie der Reichstag, also an den gleichen Platz angrenzend. Und ein Detail, aber vielleicht ein Omen, der Platz, an dem die Krolloper und auch der Reichstag stand, die war kurz zuvor vom Berliner Polizeichef umbenannt worden. Es hieß jetzt nicht mehr Platz der Republik, sondern eben wie früher Königsplatz. Dann im Raum die Hakenkreuzfahnen, umrahmt von 2 kleinen Schwarz-Rot-Gold-Fahnen, also die Farben der Republik, aber im Zentrum ganz klar die Hakenkreuzfahnen. Reichspräsident Göring trug die Uniform des SA-Obergruppenführers, die restlichen Nazis in braunen SA- und schwarzen SS-Uniformen. Weitere SS-Männer, SA-Männer ohne Abgeordnetenmandat an den Wänden. Hitler betrat den Saal, alle Nazis erheben sich, grüßen mit ausgestrecktem Arm. Die kommunistischen Abgeordneten, die hatte Göring gar nicht erst eingeladen, also die waren gar nicht anwesend. Es gab keine Namensaufrufe aller Abgeordneten wie bisher. Es gab nicht wie bisher einen Alterspräsidenten im Parlament. Diesen Traditionen haben die Nazis allesamt gebrochen. Göring, der Präsident des Reichstags, wurde nicht mehr geheim gewählt, sondern offen durch Zurufe und Gebrüll. Also auch das kompletter Irrsinn in einem Parlament, in dem per Zuruf gewählt wird. Und ja, die Spitze des Hohns war dann Görings Ansprache nach der Wiederwahl zum Reichstagspräsidenten. Da gibt's ein Zitat, das eigentlich auf den Punkt bringt, wo es hingeht. Er sagt nämlich, nun ist Weimar überwunden. Und ja, im Anschluss dann bringt Wilhelm Frick, der Reichsminister, in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender der NSDAP zugleich das erste Vorhaben dieses neu gewählten Parlaments auf die Tagesordnung, nämlich das Ermächtigungsgesetz, und sagt, dass die ganze Sache schnellstmöglich ablaufen solle und dass es eben innerhalb von 3 Tagen, also bis zum 23. März, durch den Reichstag gebracht werden soll.
Er setzt also den anderen Parteien, er setzt dem Parlament eine Deadline, eine wahnsinnig entscheidende Deadline. In dieser kurzen Zeit wird viel passieren. Was genau passiert, wie sich die anderen Parteien dazu stellen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Und da sind wir wieder mit der Frist, die Nazi-Reichsminister Wilhelm Frick angekündigt hat. Er will dieses Ermächtigungsgesetz in 2 Tagen besprechen oder durchbringen. Und wir haben gehört, was im Entwurf da drin steht. Es ist sehr weitreichend. Und jetzt beginnt die Maschinerie, oder? Die Hinterzimmerpolitik, wie auch die Nazis immer ein bisschen verächtlich sagten, gehört halt dazu, zu demokratischen Systemen auch, dass Parteien sich in Deals und Kompromissen finden. Aber die Sache ist immer noch die, Hitler und seine NSDAP brauchen eine Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz. Das heißt, sie haben eigentlich schon eine, aber eben, sie reicht noch nicht ganz. Diese 2/3-Mehrheit, die es braucht, die du schon angekündigt hast, davon sind sie immer noch recht weit entfernt, oder?
Genau. Die einfache Mehrheit, die reicht nicht. Das ist die formelle Besonderheit. Um die Verfassung zu ändern, braucht es eben diese 2/3-Mehrheit. Und das heißt, jetzt Achtung, bisschen Mathematik. Der Reichstag besteht insgesamt aus 647 Sitzen bzw. Mandaten, Stimmberechtigten. Das heißt, wenn man eine 2/3-Mehrheit erreichen will, dann braucht man 432 Sitze, 432 Stimmen, um die 2/3-Mehrheit zu bekommen. Und die Regierungsfraktion um Hitler, die stellte 341 Abgeordnete. Es fehlten also nach Verfassung knapp 100 Stimmen, um so eine 2/3-Mehrheit zu erreichen. Und nun beginnt der große Coup, der große Scam der Nazis. Die entscheiden sich nämlich schon im Vorfeld, dass die 81 KPD-Mandate, also die Mandate der Kommunisten, schlicht ignoriert werden und gestrichen werden. Also sie zählen einfach nicht. Kommunisten zählen nicht. Und damit ist das Total der Reichstagsmandate nur noch bei 566 Sitzen. Und damit liegt dann auch die 2/3-Mehrheit nur noch bei 376 Sitzen. Das heißt, und damit ist die Mathestunde dann abgeschlossen, den Nazis war damit klar, dass sie eigentlich nur noch 35 Parlamentarier überzeugen mussten, um für ihr Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Und die begannen darum schon auch im Vorfeld mit der katholischen Zentrumspartei zu verhandeln, sie zu umwerben. Die Zentrumspartei, die hatte 70 Mandate geholt in der letzten Wahl, war sowas eigentlich wie der logischste Ansprechpartner für das Anliegen der NSDAP. Und es kam dann eben bereits am 20. März, also 3 Tage vor der Abstimmung, zu einem ersten Treffen. Und auch interessant, obwohl diese Zentrumspartei während des Wahlkampfs ebenfalls von der SA angegangen wurde, sah sich die Partei um den Vorsitzenden Ludwig Kaas nun sowas als sowas wie eine Mittlerin an. Und da ist ganz wichtig, auch kurz auf Kaas als Person zu blicken. Kaas war ein Bewahrer, war ängstlich, war zögerlich, fürchtete sich auch vor der Bedeutungslosigkeit seiner Partei, die im Sinkflug war. Er war ein Kirchenrechtsprofessor, also war nicht unbedingt ein mitreißender, charismatischer Politiker, war eher zufällig an die Leitung der Zentrumspartei gekommen und ja, lavierte so ein bisschen rum, ein Zauderer. Ja, und Kaas sah jetzt eigentlich eine Chance, weil seine Partei wurde nicht mehr als Partner gebraucht, hatte nun aber wieder die Aufmerksamkeit, die Wichtigkeit, die er ihr zusprechen wollte. Und das ist eine sehr interessante Ausgangslage, die nun auch die nächsten paar Tage bestimmen wird.
Also das ist die Szene, führt dann den 23. März für diese entscheidende Sitzung des Reichstags. Das ist der Tag, den du am Anfang beschrieben hast, auch mit der Szene in dieser Krolloper, die kommen da zusammen. Um 2:05 am Nachmittag beginnt die Sitzung. Ist das jetzt noch ein Parlament, wie wir uns das vorstellen? Wie demokratisch geht es in diesem Saal zu und her?
Für jene Abgeordnete, die nicht hinter der Regierung standen, war die Stimmung bedrohlich. Also da gab es Beleidigungen, Drohungen gegen die Abgeordneten. Auch sehr eindrücklich, von den 120 gewählten SPD-Abgeordneten kamen nur 94 zur Sitzung. Der Rest befand sich bereits in Schutzhaft, war untergetaucht, emigriert oder ließ sich irgendwie krankheitsbedingt entschuldigen. Und das hatte ganz gute Gründe. Also ein Beispiel sei angeführt, Julius Leber, SPD-Abgeordneter, der wurde noch vor dem Gebäude verhaftet, brutal gefesselt und abgeführt. Und der kam dann bis 1937 nicht mehr frei aus dieser Schutzhaft. Also das gab eine ganz reale Gefahr auch für diese Oppositionellen. Und dann auch im Innenraum. Ich habe es schon erwähnt, überall SA und SS-Männer. Und die fuchtelten dann in der Nähe der SPD-Fraktion bei den Abgeordneten demonstrativ mit Pistolen herum. Also ein massiver psychischer Druck, auch eine Angstmacherei, die da betrieben wird, um eine Atmosphäre des Terrors auch zu kreieren. Und ganz zentral dann für das Gelingen der Sitzung war ein weiterer Trick, gleich zu Beginn. Der erste Punkt auf der Tagesordnung, der war dann nämlich ein Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Denn die Regierung um Hitler, die befürchtete, dass ja diese für die Verfassungsänderung nötige Zahl der anwesenden Abgeordneten nicht zustande kommen könnte, so dass es dann eben gar keine Zweidrittelsmehrheit mehr geben kann, weil zum Beispiel die SPD-Abgeordneten in großer Zahl fernbleiben würden. Und darum dieser Antrag, dass eben auch abwesende Abgeordnete als anwesend gelten, was eigentlich formell auch absolut illegal ist. Also auch die Untergetauchten, die Verhafteten, die Geflohenen, die Verschleppten, die galten als anwesend, um eben dieses Zweidrittelsquorum arithmetisch herzustellen. Und der Reichstag, der stimmte dann anschließend ohne eine Debatte und ohne irgendwelche Anhörungen gegen die Stimmen der SPD-Fraktion diesem Antrag zu. Und der SPD-Antrag um Freilassung ihrer Abgeordneten, der wurde abgelehnt. Und dann kam der zweite Punkt auf der Tagesordnung, dieses Ermächtigungsgesetz. Und Hitler geht dann nochmal zum Rednerpult, seine erste Rede als Kanzler vor dem Parlament. Es kommen die üblichen Tiraden, die Abrechnung mit den sogenannten Novemberverbrechern von 1918, die Tiraden über die Weimarer Republik und dann eben auch die Umwerbung des Zentrums, also diese Zentrumspartei, auch ein Signal an das Ausland, man beschwört den Friedenswillen der Regierung und so weiter und so fort.
Und dass das, was Hitler, was die Nazis machen, das Parlament lahmzulegen, zu enthaupten, ja nicht nur lahmzulegen, sondern wirklich ja eigentlich für immer auszuschalten, spricht er denn das in der Deutlichkeit an? Also sagt er das, ich bin hier, wir sind hier, um den Reichstag, um die Demokratie abzuschaffen? Oder ist es immer noch ein legalistisches, pseudolegalistisches Verständnis, das er da ja vorzubringen versucht?
Er sagt es nicht direkt. Er sagt, oder seine Argumente für das Gesetz sind, dass es der nationalen Erhebung widersprechen würde, wenn die Regierung für jede Maßnahme oder von Fall zu Fall jeweils die Genehmigung des Reichstags erbitten und erhandeln müsse. Und er sagt dann, der Reichstag, der sei ja nicht überflüssig, der soll auch in Zukunft von Zeit zu Zeit über die Maßnahmen unterrichtet werden, nicht konsultiert. Und ja, falls zweckmäßig um Zustimmung erbeten werden, was krass antidemokratisch ist natürlich, also das Parlament verkommt damit zum unbedeutenden Gremium, aber für ihn und seine Argumentation wichtig, er sagt explizit, seine Regierung habe ja sowieso die Mehrheit im Parlament. Es sei daher ohnehin nur ineffizient und hinderlich, wenn zum Schein jeweils noch die Zustimmung eingeholt werden müsse, die ja sowieso gegeben sei. Insofern könne man sich diesen Umweg eigentlich sparen im Sinne einer schnelleren Wiederauferstehung, Wiedererstarkung Deutschlands. Und er kündigt auch an, man werde von diesem neuen Gesetz nur dann Gebrauch machen, wenn es wirklich absolut lebensnotwendig sei. Also er beschwichtigt auch, er macht zumindest mündlich Zugeständnisse, dass dieses Gesetz dann mit Augenmaß eingesetzt werden würde und in engen Grenzen gehalten sei.
Das heißt, die Parteien, die sich dann, ich glaube, es ist so gegen 15 Uhr, zurückziehen, genau. Die Sitzung ist unterbrochen, gehen ins Reichstagsgebäude rüber auf der anderen Seite des Platzes in ihre Sitzungssäle und diskutieren in der Fraktion darüber, was sie jetzt mit diesem Gesetz machen. Also eigentlich ist das ja, kann es aus demokratischer Sicht ja nur eine Antwort darauf geben, würde man meinen.
Würde man und das meinen,
ist
ja.
Nein zu stimmen. Was passiert denn nun jetzt in den nächsten Stunden? Besonders, du hast die Zentrumspartei erwähnt, was passiert besonders dort, aber auch bei den Liberalen, die es ja auch noch gibt, und bei der SPD, die so im Bedrängnis ist, ist die Lage vielleicht nochmal anders, aber vor allem in dieser umworbenen Mitte.
Ja, zum einen gehen all diese Abgeordneten nun in diese Pause, in diese 3 Stunden mit der Ansage Hitlers, die er ganz am Schluss seiner Rede auch noch mitgibt, indem er sagt, die Regierung, die biete Hand zur Zusammenarbeit und Verständigung, aber sie sei eben genauso entschlossen, eine Ablehnung entgegenzunehmen. Und Hitler sagt dann, mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst die Entscheidung treffen über Frieden oder Krieg. Also der Ton ist gesetzt, was für eine Ansage im Parlament. Und mit diesen Worten gehen die Abgeordneten in die Diskussionen. Während den Diskussionen dann auch von draußen, von der Menschenmenge Sprechchöre, wir wollen unbeschränkte Vollmacht, sonst gibt es Scherben und so weiter und so fort. Also schon eine massive Drohkulisse auch von außen. Und ja, in diesen internen Diskussionen dann gibt's wilde Diskussionen, es gibt auch nur ganz kurze Sitzungsprotokolle und Augenzeugenberichten, die eine Rekonstruktion erlauben. Aber beim Zentrum, bei der Zentrumspartei zum Beispiel, steht dann eben Kaas, dieser zögerliche Kirchenrechtsprofessor, da, der nicht wirklich fähig war, zu führen, einen klaren Vorschlag zu machen. Der dann die Partei ist auch insofern zerstritten. Es gibt noch Heinrich Brüning, einen ehemaligen Kanzler, der ebenfalls Abgeordneter der Zentrumspartei war, der sich gegen dieses Ermächtigungsgesetz stellt. Also es gibt auch eine Spaltung innerhalb der Partei, aber letztlich ja, dominiert die Sorge vor der Bedeutungslosigkeit und auch vielleicht auch die Angst vor dem, was passieren könnte, wenn dieses Ermächtigungsgesetz abgelehnt werden würde. Und da ist eben auch noch dieser Opportunismus. Also man könnte durchaus von der Situation profitieren, wieder mitgestalten. Auch die anderen Parteien, wie zum Beispiel die Bayerische Volkspartei, die Deutsche Staatspartei, Deutsche Volkspartei, ja, die knicken letztlich ein und beschließen aus ja, Gründen des Opportunismus, aus Gründen der Angst, für das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Mit Ausnahme natürlich der Sozialdemokraten, die dagegen sind. Und da werden wir nachher gleich noch eingehender darauf zurückkommen.
Dieser Opportunismus scheint mir eine ganz wichtige Sache zu sein. Das war ja schon das, was die Konservativen leitete, als sie am 30. Januar diese Ernennung Hitlers zum Reichskanzler zustimmten. Genau. In der Annahme, ja, wir können dann den schon kontrollieren und das nützt uns was. Jetzt in dieser ganz extremen Situation nochmal oder noch mehr sogar. Also das ist eigentlich eben das, was ja auch im Nachhinein immer noch erschüttert. Um 18.15 Uhr, glaube ich, war es, ein paar Stunden nach dieser Zeit, die die Parteien hatten, die Fraktionen hatten, um das zu debattieren, eröffnete Göring die Reichstagsdebatte wieder. Wir hatten vorhin Hitlers Auftritt, der hatte bereits gesprochen. Wir hatten auch die deutschen nationalen Koalitionspartner, die schon ihr Votum abgegeben haben. Und klar gemacht haben, Ermächtigungsgesetz finden wir gut, wollen wir haben. Jetzt sind die anderen Fraktionen an der Reihe. Wie äußern sich die?
Ja, ich glaube, da ist vor allem die Reaktion der SPD diskussionswürdig, besprechungswürdig. Also Otto Wels, der Fraktionsvorsitzende der SPD, der trat zum Rednerpult und begann dann vorsichtig, begründete das Nein seiner Fraktion zum geplanten Gesetz, entlarvte auch ganz sachlich die Scheinargumentation der Regierung, prangerte den Umgang mit oppositionellen Abgeordneten und den Institutionen generell an. Ja, und angesichts der vielen bereits inhaftierten und verschleppten Abgeordneten war das natürlich per se schon mal unglaublich mutig. Und erstaunlicherweise blieben die SA- und SS-Männer und auch die NS-Abgeordneten während dieser Rede von Wels ruhig. Und berühmt ist eigentlich bis heute sein Ausspruch: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Ihm war völlig klar, dass er da auf verlorenem Posten steht, und er endet dann mit den Worten: Wir grüßen die Verfolgten und Bedrängten, wir grüßen unsere Freunde im Reich. Ihre Standhaftigkeit und Treue verdienen Bewunderung. Ihr Bekennermut, ihre ungebrochene Zuversicht verbürgen eine hellere Zukunft. Und das ist wahrscheinlich einer dieser emotionalen, pathetischen Momente der Geschichte. Also du hast es vorhin auch gesagt, als wir es diskutiert haben, da kann man nicht ungerührt bleiben. Also das berührt. Und zwar eben auch unglaublich mutig. Und ich denke, aus heutiger Sicht auch für rechtsstaatliche Demokratien ein ganz wichtiger Moment, weil wir ja wissen, aus heutiger Sicht, Wels wird scheitern. Das wusste er wahrscheinlich selbst auch. Er wird den Griff nach der Macht durch die Nationalsozialisten nicht verhindern können, aber es gab eben die Opposition. Es gab den Moment des Widerstands, auch wenn er aussichtslos war. Und ich glaube, das war eine unglaublich wichtige, ein unglaublich wichtiger Moment, eine unglaublich wichtige Rede, die Wels da gehalten hat.
Ja, einfach um das nochmal zu sagen, ich finde, man kann diese Rede auch heute nicht lesen, ohne darin ziemlich augenscheinlich eine Sternstunde des Parlamentarismus zu erkennen oder der Demokratie.
Ja.
Wels sagt also seine Meinung zum Ermächtigungsgesetz, die Meinung seiner Fraktion, ein klares Nein. Wie sieht es denn jetzt bei den anderen Fraktionen aus?
Ja, leider sind die Wortmeldungen der restlichen Fraktionen ziemlich schnell erzählt. Sie kündigten nämlich ziemlich rasch und ohne große Umschweife an, dass sie dem Ermächtigungsgesetz zustimmen würden. Also da gab es keinerlei große Begründungen oder Auslegeordnungen, sondern es gab eigentlich schlicht diese Zustimmung. Und dann kam auch relativ schnell die Abstimmung. Und ja, in dieser Abstimmung haben dann 444 von 538 Abgeordneten für dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt. Nur die 94 SPD-Abgeordneten, die stimmten mit einem Nein. Die 81 kommunistischen Mandate, die hatte Göring ja schon vor der Sitzung für nichtig erklärt. Und ist ein bisschen Fun Fact, aber selbst wenn die KPD-Mandate regulär anerkannt worden wären und die gesetzliche Mitgliederzahl des Reichstags respektiert worden wäre, also wenn man von diesen 647 Mandaten ausgegangen wäre, dann hätte die Regierung um Hitler ihre Zweidrittelsmehrheit erreicht, weil eben diese Kleinparteien dann auch alle nach und nach umgekippt waren. Ja, und damit war eben dieses Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das Ermächtigungsgesetz, Tatsache. Und ja, das Ende der Sitzung ist dann auch schnell erzählt. Zum Abschluss der Reichstagssitzung sang die NSDAP-Fraktion mit ausgestrecktem Arm das Deutschlandlied. Und um 1952 endet dann die Sitzung offiziell. Der Weimarer Reichstag hatte sich selbst entmachtet, existierte fortan nur noch als bedeutungslose Hülle. Hitler verließ dann den Saal in der Krolloper, hielt vor dem Gebäude noch eine kurze Ansprache vor der Menschenmenge und verschwand. Und ziemlich eindrücklich dann auch, es gibt aus den Erinnerungen von Heinrich Brüning, also diesem ehemaligen Kanzler, Mitglied der Zentrumspartei, eine Schilderung, als er und weitere Abgeordnete dann aus dieser Oper rausgelaufen waren, ja, haben sie erfahren, dass eben diese Regierung auch weiterhin wie bisher mit Andersdenkenden umgehen würde, denn die anwesenden SS-Leute, die schrien dann nieder mit Brüning, schlagt ihn tot und so weiter. Also obwohl die Zentrumsabgeordneten der NSDAP zum Ermächtigungsgesetz verholfen hatten, hat sich dann natürlich an der allgemeinen Stimmung gegen das Zentrum nichts geändert.
Das ist dann das Ende dieses historischen Tags. Und genau. Am Folgetag, am 24. März, wird das Gesetz im Reichsgesetzblatt veröffentlicht, tritt damit in Kraft. Du hast jetzt sehr schön aufgezeigt, dass eigentlich nichts an diesem Gesetz legal war, weder formell noch inhaltlich.
Mhm.
Die Gültigkeit der Wahl, das beginnt damit am 5. März, wo die SA und die SS, diese paramilitärischen Truppen, offene Einschüchterung betrieben haben. Man hat den Reichstag, wo du aufgezeigt hast, wie man das schön gerechnet hat, diese Zusammensetzung. Die Abstimmungsfreiheit, kann man sagen, war definitiv auch nicht gegeben.
Definitiv nicht.
Es ist ziemlich viel falsch an diesem Gesetz und vieles nicht legal.
Hm.
Und trotzdem, es ist ein Gesetz und aus dieser scheinbaren Legalität entstand nun vermutlich dieser Mythos, den es ja bis heute gibt. Du hast gesagt, der zum Teil auch in der Schule noch erzählt wird, dass die Nazis eigentlich nach Gesetz und rechtmäßig an die Macht kamen und dass es also mit Recht, man kann das ablehnen, aber es war rechtlich korrekt. So.
Genau.
Jetzt diese Bedeutung, diese vermeintlichen Legalität, wie muss man das einordnen? Welche Rolle erfüllte das Gesetz da für die Nazis auf dem Weg zur Macht?
Ja, ganz einfach und kurz gesagt, es war die Grundlage für den nationalsozialistischen Staatsumbau. Und es war natürlich klar, dass nach diesem 23. März ja für die Regierung Hitler keine institutionellen oder auch parteipolitischen Widerstände mehr existieren konnten. Also der Opposition, die Opposition fehlte per se, ebenso ein Ort, an dem sich diese Opposition hätte äußern können. Also der Reichstag war ein Scheinparlament geworden, das dann bald darauf auch gar nicht mehr existierte in dieser Form. Ja, und die vermeintlich legale Basis dieses Staatsumbaus war eben dieses Ermächtigungsgesetz. Und dass es eben diese vermeintlich legale Basis gab, wirkte in der öffentlichen Wahrnehmung unglaublich beruhigend. Es ging ja eben alles mit rechten Dingen zu, es war rechtlich korrekt. Und dieses Gesetz hat eigentlich eine Illusion aufrechterhalten. Es suggerierte Legitimität zum einen für die Regierung und diese Legitimität sicherte dem Regime letztlich auch eine Loyalität der Mehrheit. Denn es ist ganz wichtig, die Bedeutung dieses Gesetzes, die liegt ja wahrscheinlich nicht unbedingt in seiner rechtlichen Wirkmacht, sondern eben vielmehr in seiner psychologisch-politischen Wirkmächtigkeit. Denn ja, während die Nazis eigentlich den Rechtsstaat aushöhlten, die Republik zerstörten, die Institutionen zerstörten, appellierten sie eben mit diesem Gesetz gleichzeitig auch an ihre Gegner, also an die Gesetzestreuen, an die nicht nationalsozialistisch eingestellten Bürger. Das ist natürlich blanker Hohn. Aber es ist auch klar, also man hat gesetzeskonformes, geordnetes Verhalten des Staates geschätzt. Es gab ein vor allem auch aus der Kaiserzeit tradiertes Pflichtverständnis, vor allem bei vielen Beamten, bei Richtern, bei Staatsanwälten, Professoren und so weiter, dass eben der Staat in geordneten Bahnen funktioniert, dass es dieses Rechtsverständnis gibt. Und das haben die Nazis natürlich mit diesem Ermächtigungsgesetz bedient, während sie damit auch gleichzeitig eigentlich sämtliche Rechtsgrundlagen zerstört haben. Und im Rückblick sehr spannend ist, dass ja diese Behauptung, dass dieses Ermächtigungsgesetz verfassungskonform gewesen sei, eben bis zum Ende des Dritten Reiches auch offiziell propagiert wurde und aufrechterhalten wurde. Also es gab zahlreiche Juristen, die da willig mitgeholfen haben, diese Lüge mitzutragen, auch juristisch argumentativ zu unterfüttern, zum Beispiel Karl Schmidt, Staatsrechtsprofessor, der dann auch später den Beinamen Kronjurist des Dritten Reiches erhalten hatte. Da gab es zahlreiche, auch willige juristische Helfer, die das mitgetragen haben, aus Opportunismus, aus Angst vor dem Regime, aus Ablehnung gegenüber der Weimarer Republik. Und der Staatsspitze selbst, also der Regierung um Hitler, war es eben wichtig, dass man diesen Anschein von Legalität, von Legitimation wahren konnte. Und vielleicht noch eine abschließende Bemerkung. Wilhelm Frick, der geistige Vater des Gesetzes, der sagte noch 1946 während des Nürnberger Prozesses gegen die Kriegsverbrecher der Nazi-Diktatur: «Ich wollte alles auf legalem Wege erreichen. Schließlich bin ich ja Jurist.»
Hm.
Also auch da vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Maß an Selbstverblendung ist, an ja, Blindheit. Aber ich denke, dass in diesem Ermächtigungsgesetz, in dieser Scheinlegalität auch der Kern dessen liegt, was nach dem Ende des Dritten Reiches dann oft auch von Mitläufern oder von Tätern geäußert wurde als Entschuldigung. Man habe ja nur seine Pflicht gemacht, man habe nach dem Gesetz gehandelt, man habe nicht in ein Unrecht begangen, weil es gab eben die entsprechende gesetzliche Grundlage. Und dafür war eben dieses Ermächtigungsgesetz, das scheinlegal war, die zentrale Grundlage.
Das ist wirklich dann die Grundlage für das Ende der Weimarer Republik. Wir haben es am Anfang kurz gesagt, das ist jetzt etwas, das viel diskutiert wird im Moment. Diese Endtage der Weimarer Republik, der Untergang des demokratischen Systems, etwas, das viele Leute auch beschäftigt, bewegt, jetzt auch im Hinblick auf eben das Erstarken antidemokratischer Kräfte in vielen Teilen des Westens. Wenn man das jetzt ein bisschen, ja, zugespitzt formuliert zum Schluss, mit Blick auf die heutige Situation, auch gerade in Deutschland, kann so etwas wie 1933 wieder passieren. Dieses Ende der Demokratie, die Abschaffung der Demokratie unter halblegalen Kniffs. Mhm. Weil das ist ja offenbar etwas, eine Angst, die viele Leute umtreibt.
Mhm. Ich glaube, die Weimarer Verfassung starb sicher nicht wegen dieses Gesetzes oder ausschließlich wegen dieses Gesetzes. Die Weimarer Verfassung wurde politisch zerstört durch Gewalt, durch auch eine Unterstützung einer Mehrheit im Volk, durch Drohungen, Verführungen und dann eben, wie wir jetzt besprochen und ausgeführt haben, legale, illegale, juristische Akte, wenn man so will. Und ja, die Frage, ob so etwas wieder passieren kann, natürlich. Man hat dann natürlich versucht, für das neue deutsche Grundgesetz eine Reihe von Schutzmechanismen einzubauen, dass zum Beispiel Änderungen unzulässig sind, die demokratische und freiheitliche Grundordnung beseitigen würden. Es gibt auch so eine sogenannte Ewigkeitsklausel, die Unabänderlichkeit des Verfassungskerns sichert. Aber klar, eine Verfassung kann eine gewaltsame Revolution nicht verhindern. Aber was sie kann natürlich eine Revolution mit der Maske der Legalität verhindern. Und ja, letztlich ist die Demokratie ja immer nur so resistent gegen ihre Feinde, wie sie Unterstützung im Volk erfährt. Und sobald Staat und Repräsentanten des Staates die Unterstützung nicht mehr haben, ist auch die Verfassung dieses Staates in Gefahr. Also ich glaube, da kann es rechtlich noch so gut geschützt sein, dann genügt eben ein scheinlegales Gesetz, um den Weg zur Diktatur zu ebnen. Und ich glaube, das wäre dann wirklich mein finales Votum. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass in Schulen, in der Gesellschaft eben auch das Wissen um Demokratie, um demokratische Prozesse, um die Geschichte der Demokratie ja gepflegt wird, um eben aus diesem 1933 auch zu lernen. Man sagt ja, man kann nichts lernen aus der Geschichte, aber gewisse Dinge nimmt man dann eben doch mit. Aber ich denke, klar, es kann jederzeit wieder passieren.
Dass man nichts lernen kann aus der Geschichte, das ist definitiv nicht unsere Überzeugung, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen.
Ich habe mich schlecht verkauft. Ich nehme es zurück.
Du hast es sehr gut verkauft. Vor allem hast du uns sehr anschaulich und sehr eindrücklich diese Geschichte dieses einen Tages im März 1933 beschrieben. Ich glaube, das Drama auch sehr gut kondensiert. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Danke auch für eure Feedbacks, über die freuen wir uns sehr. Ihr findet uns jederzeit auf unserer Website bei überallgeschichte.info. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken, podcast@überallgeschichte.info. Wir haben auf der Website auch eine Spendenkasse. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, das zu sagen, aber warum nicht? Wir sind froh um Unterstützung. Natürlich, das ist ein Hobby, dieser Podcast, aber kostet auch ein bisschen was, nur schon die Technik. Drum geht gerne dahin und überweist uns eine kleine Spende. Wir freuen uns. Und ja, das war's von uns für heute. Schön, wart ihr dabei. bis zum nächsten Mal wieder und macht's gut.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.